Der Apostel schreibt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn wir geschwind uns das noch einmal in Erinnerung rufen, der Aufbau des Römerbriefs, wie das hintereinander geschaltet ist, dann ist zunächst die Kapitel 1 bis 8. Das volle Heil, das uns in Jesus Christus geschenkt ist. Wir haben das besonders in Kapitel 5 das letzte Mal miteinander entfaltet, der neue Friede. Dann kommen unter dieser Frage, wenn Gott also Heil will und Heil vollenden will, wie ist das dann mit Israel? Denn Israel ist ja das erwählte Volk Gottes gewesen. Abraham, den Erzvätern, wurden die Verheißungen in solcher Dichte zugesprochen. Und jetzt ist Israel weg, weg. Die römische Gemeinde hat es ganz direkt an sich selber erlebt, wie klein das Häuflein derer ist, die aus dem Judentum kommen und an Jesus glauben. Und bis heute ist es eine verschwindende Anzahl. Man schätzt die sogenannten messianischen Juden, die Judenchristen in Israel, die einen gehen runter bis 300, die Höchstschätzung liegt bei 3000. So klein ist diese Zahl. Was ist mit dem Volk Israel? Und wisst ihr, das ist eine ganz, ganz wichtige, entscheidende Frage. Denn wenn es so wäre, dass Gott Israel ein für alle Mal wegen seines halsstarrigen Wesens und seines Ungehorsams verworfen hätte, dann könnte keiner sicher sein, ob er es nicht bei dir und mir auch macht. Denn wir sind nicht besser wie Israel. Darum behandeln die Kapitel 9 bis 11 diese Frage: Was ist mit Israel und seinem Heil? Wie antwortet der Apostel? Was ist seine Antwort? Sondern er erbarmt sich, er sagt noch genauer: Am Ende der Zeit wird ganz Israel gerettet werden. Ja, Israel ist das Heil zugesprochen, es wird auch verwirklicht werden, aber jetzt ist Israel beiseite gestellt, da steht ein großer Ernst dahinter. Gott führt sein Heil durch, aber nicht zwangsweise. Wer nicht mitgeht auf diesem Heilsweg, den zieht er nicht mit Seilen mit, sondern ich kann mich auch wieder aus dem Weg hinter Jesus her hinausstellen. Das kann ich auch. Und Israel in seinem Ungehorsam hat nun für lange Zeit, ich sage nicht das Heil verspielt, sondern den Dienst verspielt. Ist was anderes. Es ist nicht mehr brauchbar zum Dienst. Beiseite gestellt, die Decke vor den Augen. Nicht das Heil ist Israel verloren gegangen, sondern die Dienstbrauchbarkeit. Und darin wird Israel seine Erwählung noch einmal ganz neu erleben und festmachen, wenn es wieder in Dienst genommen wird. Wann wird denn das sein? Im tausendjährigen Reich wird Israel das Missionsvolk der Erde sein. Da ist das, was wir heute als Mission tun, ist Nasenwasser dagegen. Da wird ganz Israel über den ganzen Erdball ausziehen und die Völker nach Israel kommen und werden die Weisung des Herrn hören. Das tausendjährige Reich ist noch nicht die Vollendung des Heils, sondern das tausendjährige Reich ist die Vollendung des Wohls. Das ist ein Unterschied. Heil heißt ewige Rettung, Wohl heißt, dass ich das Leben entfalten kann. Das, was der Mensch zerstört hat in der Schöpfung. Dieses sehr gut, Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott gibt dieser seiner Schöpfung, dieser Erde, noch einmal eine Zeit der völligen Entfaltung. Das ist das tausendjährige Reich. Auch im tausendjährigen Reich muss man sich bekehren. Gott wird Israel ein Pfropfen wieder hineinnehmen in die Vollendung des Heils am Ende der Zeit. Das ist die Antwort von Römer 9 bis 11. Das macht unsere Glaubensgewissheit fest. Und jetzt beginnt mit Römer 12 ein ganz neuer Abschnitt. Jetzt geht es, darf ich es einmal so abgekürzt sagen, um den gelebten Glauben. Um die Praxis. Könnt ihr auch mit dem Fachwort sagen, Ethik. Wie lebe ich denn als Christ, wenn mir das alles also geschenkt ist? Das volle Heil in Jesus Christus. Wie wirkt sich das aus in meinem Leben? Wie lebe ich das mit anderen? Das sind die Fragen, die nun in diesen Kapiteln 12 bis 15 kommen. Es ist ganz wichtig, das Handeln des Christen entspringt aus dem Glauben, aus der Lehre. Christliche Ethik, christliches Handeln ist vollzogener Glaube. Darum unsere Überschrift, wenn Gott mir so gedient hat in Jesus Christus, was ist jetzt mein Gottesdienst? Wie diene ich ihm? Dabei sind Glaube und Leben, Lehre und Tun nicht voneinander zu trennen. Jesus geißelt das einmal ganz scharf bei den Frommen Israels. Dass sie anderen zum Beispiel schwere Lasten auferlegen des Gesetzes und selber halten sie es gar nicht. Es gibt nichts Abstoßenderes als Christen, die fromm reden und böse leben. Das wisst ihr selber. Wie oft hört man das? Wie oft? Oh je, wenn ich dran denke, der rennt ständig in die Kirche, sie müssten ihn mal anders erleben. Was das für einer ist, ist oft eine Entschuldigung von den Leuten, dass sie selber nicht ernst machen wollen. Aber manches Mal ist doch ein riesiger Anstoß. Ich stimme dem Satz, der klingt sehr einprägsam, und gut, die einzige Bibel, die die Menschen von heute noch lesen, sind wir. Dem stimme ich so nicht zu. Aber er deutet eine gute Richtung an. Die Menschen lesen in unserem Leben und beobachten uns doch sehr genau und befragen uns, ob das, was wir sagen und glauben, übereinstimmt mit dem, was wir tun und leben. Besonders auch die jungen Leute. Ich denke an ein Gespräch vor längerer Zeit mit einem jungen Mann, der vorher ganz in der Gemeinschaft dabei war, wie er gesagt hat, nein, jetzt hört's auf. Die sind doch auch nicht anders. Absolut nicht anders. Jetzt habe ich es erlebt, da ging es in seiner größeren Familie um eine Erbstreitigkeit. Jetzt habe ich es erlebt, denen ist genauso das Geld wichtig wie allen anderen auch. Nee, jetzt hört's auf. Und er ist vollständig ausgestiegen. Jetzt unter unserem Thema, was bedeutet das, dieser neue Gottesdienst? Erstens, was bedeutet biblisch ermahnen? Ich ermahne euch nun, liebe Brüder. Was heißt das? Was haben Sie gefunden? Zuspruch und Anspruch, Wegweisung geben. Ja. Hebräer 13, 22. Was versteht man denn normalerweise im normalen Sprachgebrauch unter dem Wort ermahnen? Das wäre schön. Rügen. Ermahnen heißt so. Gell? Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Sondern eher das, was gerade Bruder Eckert gesagt hat, in brüderlicher Liebe, wie ging es weiter? Auf Fehler aufmerksam machen. Zu ermahnen, das ist auch zu bezeugen, dass ihr den Mund aufmacht, die schon eine Weisung geben. In Liebe zurückrufen. Wer hat noch eine Umschreibung?
Ermahnen ist ein helfendes, stärkendes, beleidigendes Tun von Nächsten.
Helfendes, stärkendes,
belebendes
Tun am Nächsten.
Die unbezogenen oder unordentlich wandelnden brauchen brüderliche Zurechtweisung. Die Mutlosen einen aufrichtigen Zuspruch.
Gut, jawohl. Sonst noch? Das griechische Wort, das hier steht, stammt aus der Militärsprache. Das ist also aus dem Umkreis des Militärs gewählt und heißt ganz wörtlich hinter sich herrufen. Ermunternd zurufen. Dahinter steht folgendes Beispiel. Das war ja die neue Kampfestaktik, die die Römer eingeführt hatten mit ihren Heeren und ihnen so viele Siege beschert haben. Die Offiziere, die Anführer, gingen vor der Armee und standen nicht in sicherer Entfernung auf dem Feldherrnhügel. Das hat zwar mehr Offiziere gekostet, aber hat den Römern viele Siege gebracht. Bei den Heeren des Alexander oder bei den Assyrern oder Babyloniern früherer Zeiten hätte man das nie erlebt, dass ein Offizier vor dem Heer einhergegangen war. Die waren immer in sicherer Entfernung und haben zu ihren Soldaten gesagt, nun kämpft mal schön. Wahrscheinlich hat in allen Schlachten, die Alexander der Große geschlagen hat, er nie ein einziges Mal ein Schwert in der Hand gehabt. Er hat immer nur zugeschaut, von der Ferne und Befehle gegeben. Sein Leben war viel zu kostbar, als dass er gekämpft hätte. Aber die Römer haben gesagt, der Feldherr gehört vor die Armee. Und er hat zu seinen Soldaten gerufen, auf hinter mir her. Und das hat die mitgerissen. Wenn sie gesehen haben, der Feldherr reitet voraus, dann haben sie Mut gefasst und sind nachgestoßen und nachgegangen. Das meint Ermahnen im biblischen Sinn. Jesus sagt nicht, nun lebt mal schön, kämpft gegen die Sünde, sondern er ist vorausgegangen. Er ruft uns zu, kommt hinter mir her, nach. In die Nachfolge rufen. Die zweite Bedeutung heißt auch in die Reihe treten. Das ist ja wichtig in diesen alten Schlachten gewesen, in dieser alten Kampfordnung, dass wirklich eine Ordnung geherrscht hat und nicht jeder gesagt hat, so, jetzt fange ich an. Und der eine ist nach rechts, der andere nach links, der andere über den Hügel drüber, der andere unten rum. Und so sind sie alle da ausgeschwört. Nein, es war eine feste Schlachtordnung, in die Reihe treten. Da ist das, was gesagt wurde, den anderen in liebender Ermahnung auf Fehler aufmerksam machen, steckt da drin, in die Reihe treten. Und das andere dem anderen Zuspruch geben, ihn aufrufen, ihn ermuntern, das steckt in diesem hinter mir her. Das heißt biblisch ermahnen. Es ist eigentlich das Wort für Seelsorge. Das tut Seelsorge. Zuspruch, Ermahnung in dem Sinn, auf Sünde aufmerksam machen und Trost geben. Ja, das griechische Wort ist geradezu der Ausdruck, der Name geworden für den Geist Gottes. Das griechische Wort heißt Para, Kaleo, und der Heilige Geist heißt Paraklet. Der Tröster, der Ermahner, der Zusprecher. Der Geist Gottes tut im Grund nichts anderes, als Menschen hinter Jesus herzurufen. Das meint Paulus, wenn er so ansetzt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder. Es geht jetzt darum, in dieser Nachfolge Schritte zu tun, hinter Jesus her. Mal eine ganz einfache Frage im Grund: Was können wir denn für unser Leben von Jesus lernen? Von dem, was da in den Evangelien berichtet wird. Was können wir von ihm lernen? Jetzt mal nur vom Äußeren. Er tat nichts, wo nicht sein Vater ihm Weisung gegeben hatte. Weiter. Immer wenn es Jesus, ich sag's mal so salopp, besonders gepfupfert hat, wenn es ihm unerträglich schwer wurde, dann hieß er, ging hinweg auf einen Berg für sich allein und betete. Wenn er den ganzen Tag über in der Auseinandersetzung, in diesen hässlichen, wütenden Angriffen der Pharisäer stand, dann ist er zum Vater gegangen und hat's dem gebracht. Der Petrus beschreibt das nachher. Der hat das wohl mitbekommen im ersten Petrusbrief. Er stellte es alles dem anheim, der da Recht richtet, nicht er selber. Was können wir noch von ihm lernen? Nicht wieder vergelten. Er hat nirgendwo mit gleicher Münze zurückgezahlt. Was noch? Ermahnen in Liebe. Und zwar in klarer Liebe, in harter Liebe. Es kommt aus seiner Liebe, wenn er zu den Schriftgelehrten sagt, ihr übertünchten Gräber. Nicht vornehm. Ihr blinden Blindenleiter. Was noch? Er hat sich voll auf andere eingelassen, nichts für sich. Ganz am Anfang schon die Versuchung, macht doch Brot aus diesen Steinen. Er hätte es können, er macht es nicht. Aber er macht es, als die 5000 da sitzen und denen der Magen knurrt. Für die macht er es, nicht für sich. Wir können von ihm lernen zum Beispiel eine Unabhängigkeit vom Besitz ohne Gleichen. Eine Unabhängigkeit vom Besitz. Das meint auch hinter Jesus herrufen. Zweite Frage, wie wird die Barmherzigkeit Gottes sichtbar? Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Was heißt das? Wie wird das sichtbar? Weiter. Jawohl. Jawohl. Ja, das 3,16. Noch was? Jawohl. Das heißt, dieser Begriff, den Paulus hier wählt, die Barmherzigkeit Gottes, wenn wir die jetzt zutreffend beschreiben müssen, dann müssen wir die ganze Bibel vorlesen. Da ist alles zusammengefasst in diesem einen Wort, der Barmherzigkeit. Wieder von der Wortbedeutung her. Das Wort heißt eigentlich in seiner Grundbedeutung weich sein, in Bewegung sein. Weich sein, in Bewegung sein. Dass das von Gott gesagt wird, das ist für den Griechen ein völlig neuer Gottesbegriff. Für den Griechen ist Gott der unnahbar Ferne, das gar nicht mehr Personhafte, die Spitze des Seins, der Gedanke. Und der biblische Gott ist ein Gott, der in Bewegung ist, der seinen eingeborenen Sohn gab, der gekommen ist zu uns. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes ist auch kein Gefühl, sondern die Barmherzigkeit Gottes ist ein Handeln. Gott in Bewegung auf uns zu. Ich übersetze jetzt diesen ersten Satz einmal, so wie wir es jetzt miteinander erklärt haben. Liebe Brüder, ich rufe euch deshalb hinter Jesus her, dass ihr lebt wie er. Denn Gott ist ja zuerst zu uns gekommen. Was meint das? Die Barmherzigkeit Gottes. Es gibt keine andere Religion auf dieser Erde, die das zum Thema und Mittelpunkt hätte. Gott kümmert sich um den Menschen. Was sagen denn die anderen Religionen? Was sagen die anderen? Wir Menschen müssen mit allen Mitteln danach trachten, unserem Gott zu gefallen, uns ihm zu nähern. Die meisten Religionen sind sogar froh, ganz arg froh, wenn ihr Gott sich überhaupt nicht um sie kümmert, denn sie empfinden ihn als Bedrohung. Sie wollen ihn beschwichtigen. Oder der Gottesbegriff im Islam. Allah ist der, der in weiter, weiter unerreichbarer Ferne droht, ein für allemal den Ablauf festgesetzt hat, Kismet, Schicksal, so kommt's halt, und nun drauf schaut, wie der Einzelne sich bewährt und was er für gute Taten zustande bringt oder böse. Und am Schluss rechnet Allah ab. Allah ist eigentlich wie ein großer Mathematiklehrer, der am Schluss die Zensur erteilt. Aber ihn interessiert es überhaupt nicht, ob seinen Geschöpfen gut geht oder weniger gut. Das rührt ihn nicht, da führt er nur Buch drüber, wie er sich verhält darin. Der biblische Gott ist der barmherzige Gott, der mitleidende Gott. Von Jesus heißt es immer wieder, es jammerte ihn, als er das und das sah. Wisst ihr, was das wörtlich übersetzt heißt? Das griechische Wort. Es drehte ihm die Eingeweide um, heißt das ganz wörtlich. Das hat Jesus bis ins Körperliche hineingepackt. Die Barmherzigkeit Gottes wird sichtbar in Christus. Und die Barmherzigkeit Gottes ist sein Handeln. Was heißt denn das Wort im Deutschen Barmherzigkeit? Von was kommt das? Sich erbarmen. Ja, von der Wortwurzel. Bitte? Barm, barm, nicht warm, barm. Kennt jemand das Wort, kommt das irgendwo vor in einem anderen Zusammenhang? Barm. Barmen, das ist eigentlich das altdeutsche Wort wehtun, wehhaben. Barmherzigkeit Gottes ist das wehe Herz Gottes. Das Leid um uns, das erträgt um uns. Barmisieren. Wehleidig tun. Barmherzigkeit, dahinter steckt das Leiden Gottes, der Schmerz Gottes über das, wie unser Leben gefallen ist. Das ist der Antrieb. Wisst ihr, wenn wir das wieder begreifen würden, Gott wird nicht wütend darüber, darf ich es einmal so direkt sagen, Gott wird nicht wütend darüber, wo in deinem Leben Sünde und Schuld ist, sondern Gott leidet darunter, weint über dich. Wie sagt er einmal zu Israel, mir hast du viel Mühe und Arbeit gemacht. Das hebräische Wort, das hier steht, heißt tatsächlich Schmerz. Schmerz und Arbeit gemacht. Und Jesus, als er kurz vor seinem Kreuz dort auf dem Ölberg sitzt und diese halsstarrige Stadt Jerusalem sieht, da heißt es, er weinte. Er weinte über Jerusalem. Nicht, er hat die Faust gehoben und hat gesagt, wartet nur. Das ist für mich immer wieder eine der eindrücklichsten Stellen, so auf halber Höhe des Ölbergs, die Kapelle, in Tränenform gebaut, Dominus flevit, der Herr weinte über Jerusalem. Wo in deinem Tag heute Böses drin war, Gott ist heute Abend nicht wütend auf dich. Er weint, er trauert, dass dein Leben so missraten kann. Und er will es doch fühlen. Wir haben ja schon die Entsprechung im natürlichen Leben. Was tun Eltern, wenn ihre Kinder völlig aus dem Ruder laufen? Sie leiden drunter. Sie leiden drunter. Zwar ist oft auch Zorn hineingegeben, aber im Tiefsten, die tiefste Regung ist der Schmerz. Dass dieses Kind, an das ich so viel Mühe gewandt habe, wo wir als Eltern ihm alle Bahnen bereitet haben, nun solch einen abschüssigen, bösen, schädlichen Weg geht. Da leiden Eltern drunter. Manche sagen es dann, du bist ein Nagel zu meinem Sarg. Das Leiden kann bis zum Tod gehen. Gott leidet um uns. Das ist Barmherzigkeit Gottes. Das wehe Herz. Drittens, was heißt dann die Leiber hingeben als Opfer?
Indem wir bereit sind, unseren Gott in den Dienststelle zu leiten. Besuche machen, beten, Klammerdankgebet, missionieren.
Was? Kraft, Zeit und Gaben für Gott. Jawohl, Römer 6. Nicht der Sünde dienen mit unserem Leib, sondern Gott dienen. Das geht hin bis zum Tod um Jesu Willen. Das Leben verlieren, Leiber geben. Ja. Selbstverleugnung zum Leib gehört auch meine Ehre und das alles. Also es heißt ganz deutlich, es geht um etwas Konkretes. Nicht um eine Gedankendrehung, sondern dass ihr eure Leiber, eure Körper im Griechischen steht das Wort, wenn wir das zutreffend übersetzen wollten, müssten wir so übersetzen mit dem unserem Fremdwort Person, dass ihr eure ganze Person als Opfer gebt. Das ist gemeint. Das wurde jetzt schon angetippt. Das heißt also, dass ich mich erhebe aus dem Sofa und Besuche mache. Das ist den Leib gegeben. Das heißt, dass ich konkrete Hilfe leiste. Das heißt, dass ich die Gaben, die natürlichen Fähigkeiten, die ich habe, einsetze im Dienst, dass ihr eure Leiber gebe. Das heißt, dass heute Abend Leute da waren, die ihre Leiber gegeben haben und hier die Tische und Stühle aufgestellt haben. Weil wir können ja nicht erwarten, dass wir reinkommen in den Saal und dann stellen wir uns alle da um die Wände und beten, hoffentlich ist bald bestuhlt. Herr, mach du das, da geschieht zunächst nichts. Er könnte auch da ein Wunder tun. Sondern da braucht es Menschen, die ihre Leiber geben, ihre Kraft dafür einsetzen. Ganz arg viele Veranstaltungen, Dienste wären überhaupt nicht möglich, wenn es nicht viele Leute in der Gemeinde gäbe, die Hand anlegen. Das ging's nicht. Ganz konkrete Frage an dich, wo arbeitest du ganz praktisch? Ganz praktisch. Wo gibst du deinen Leib, deine Kraft für die Mitarbeit? Das heißt, die Leiber hingeben. Bis hin zu dem, was gesagt wurde, der Selbstverleugnung. Das Leiber hingeben kann zum Beispiel so passieren, wie dieser Mitarbeiter, der kam und sagte, du, mein Chef hat mir die Stelle als technischer Betriebsleiter angeboten. Sag ich, Mensch, ich so, klasse, das ist klasse. Er sagte, ich weiß nicht so recht. Da sag ich, warum? Er sagte, weißt du, ich muss perfekt Englisch kennen. Wir haben viele Beziehungen mit ausländischen Firmen und das ist Voraussetzung. Ich muss auch Verhandlungen führen, sage ich, du bist doch noch jung, das packst. Da sagt er, mein Chef hat gesagt, ich soll einen Kurs mitmachen, der geht über ein Jahr und zunächst einmal dreimal in der Woche abends und am Schluss noch 3 Monate ständig, er zahlt das alles, dass ich perfekt in Wort und Schrift in Englisch bin. Da sage ich, dann pack's doch auch. So eine Chance kriegst du nie wieder. Da sagt er, weißt du, wenn ich das mache, dann werde ich wohl sowohl meine Posaunenchorarbeit wie den Jungmännerkreis, wie die sonstige Mitarbeit im CVDM an den Nagel hängen können. Dann kann ich das nicht mehr, ich habe gar keine Zeit mehr dazu. Da habe ich begriffen, was ihn umtreibt. Er hat die Stelle nicht angenommen. Sie nicht angenommen, dass ihr eure Leiber gebet. Ich denke an meinen früheren Kirchengemeinderat. Er war zunächst einer, der war ein ziemlich hohes Viech einer Firma, und das drückt sich ja immer darin aus, dass er einen Piepser hat. Der muss Tag und Nacht erreichbar sein. Der war auch noch Organist, der konnte es manchmal vorkommen. Der saß auf der Orgelbank, hat das Eingangslied gespielt und plötzlich piept es und der nix wie weg. Es war schon schwierig, er war dann mein zweiter Vorsitzender im Kirchengemeinderat. Ich war immer froh, wenn die Sitzung vorbei war und gepiepst. Und nach einiger Zeit kommt der Kirchenpfleger und hat auch einen Piepser. Jetzt ist er auch aufgestiegen. Dann habe ich gesagt, jetzt wird es fast unerträglich, aber ich will euch ja nicht da irgendwie was vorschreiben. Unser Kirchenpfleger hat das ein Jahr lang mitgemacht, den Piepser. Und dann hat er von sich aus gesagt, nein, so geht's nicht. So geht's nicht. Und hat gebeten um eine Versetzung in seinem Betrieb, wo es nicht mehr Piepser braucht. War auch eine Gehaltseinbuße damit verbunden. Das heißt auch Leiber gebet. Und zwar jetzt unter dem Begriff, den haben wir noch gar nicht angeschaut, Opfer. Was ist denn ein Opfer? Bitte? Opfer tut weh. Weil es an die Substanz geht, ja. Ich scheue mich manchmal, aber es hat sich eben so eingebürgert, dass ich abkündige, das Opfer heute ist für, ich nehme nicht an, dass das vielen wehtut, wenn sie rausgehen aus der Kirche. Zu der 50 Pfennig oder 2 Mark. Ich bin ganz arg dankbar für das, was zusammenkommt. Aber der Begriff Opfer passt nicht so ganz. Opfer ist etwas, was wirklich weh tut. Ist Verzicht um Jesu willen. Wisst ihr, normalerweise machen wir so, um das noch einmal in diesem finanziellen Bereich zu zeigen. Wenn wir uns mal das aufstellen, wir sagen, so und so viel verdiene ich. Nach aller Erfahrung brauchen wir monatlich so viel Haushaltsgeld, also das kommt weg. Dann haben wir die und die und die Versicherung, das kommt weg. Dann haben wir die und die Abonnements und sonstigen Dinge, kommt weg. Dann brauchen wir gewisse Neuanschaffungen, dieser Betrag kommt weg. Dann sparen wir etwas für den Urlaub. Kann mir auch nicht so aus der Tasche bezahlen. Es wird zurückgelegt, das kommt weg. Und Freude über Freude, da ist ja noch was übrig. Jetzt gebe ich auch noch was fürs Reich Gottes. Ja? Wie rum ist richtig? Das, was ich habe, sage ich, Herr, das gehört dir. Diesen Monat will ich dir so viel geben und das tut dann weh. Und vom Rest teile ich ein. Ihr kennt die Geschichte von diesem Bauern, der zu seiner Frau gesagt hat, du Frau, in nächster Zeit kommen auch wieder die Sammler von der Basler Mission. Wir haben ja jedes Jahr einen Golddukaten gegeben, aber sei so gut, gib dieses Jahr nur einen halben, denn der Weizen steht ganz arg schlecht. Und da schaut ihn die Frau an und sagt, ich hab's auch gesehen, dass der Weizen so schlecht steht und der Sammler war schon da. Dann habe ich ihm 2 Golddukaten gegeben, weil ich gedacht habe, vielleicht können wir nächstes Jahr nichts geben. Für uns vollzieht sich dieses Opfer tatsächlich oft im Bereich des Geldes. Der Zehnte ist das Mindeste. Das Zehnte ist das Mindeste. Ist aber auch schwer. Gell, das weiß man. Aber das ist etwas, da macht Gott uns einen Vorschlag und sagt, probiert's an dem aus, gebet mir den Zehnten und erprobet, ob ich nicht herabschütte die Fülle des Segens. Nach oben setzt er dann keine Grenze. Aber am Zehnten sollen wir es ausprobieren und erfahren, dass Gott das Opfer segnet, gerade im finanziellen Bereich. Es war mal in einem Traugespräch, wo die beiden Brautleute das gesagt haben, und das haben wir uns fest vorgenommen, der Zehnte gehört dem Herrn. Guter Vorsatz beim Anfang einer Ehe. Wir haben uns nach einiger Zeit wieder getroffen. Da sind wir wieder ins Gespräch gekommen und dann haben sie gesagt, sie glauben gar nicht, Herr Pfarrer, wie schwer das ist. Jeden Monat hat das Geld gerade so gelangt. Und zwar für uns eine ganz schwere Entscheidung, dann noch den Zehnten wegzutun. Es war jeden Monat ein Kampf. Und dann hat er gesagt, und wissen Sie, wir sind müde geworden und deshalb machen wir es jetzt ganz anders. Wir haben gleich einen Dauerauftrag eingerichtet. Jetzt ist es von vornherein weg. Ist auch eine gute Methode. Opfer tut weh. Wo tut's in deinem Leben weh um Jesu willen? Wo? Wie geschieht das? Stellet euch nicht dieser Welt gleich. Ganz wörtlich heißt es ja, sage ich das dieses Mal am Anfang, sich zusammen mit prägen lassen. Stellet euch nicht gleich. Was Luther so übersetzt, das heißt, wir sagen es im Sprichwort mitgefangen, mitgehangen. Sich nicht einfach mitprägen lassen. Wie geschieht solches? Wo werden wir mitgeprägt? Wenn wir einfach mitmachen, was die anderen machen, werden wir mitgeprägt. Wo noch? Wenn wir die Gesinnung der anderen annehmen, werden wir mitgeprägt. Ja, es geht noch viel einfacher. Wenn ich dorthin gehe, wo Prägungen stattfinden, werde ich mitgeprägt. Ist klar? Wer war gerade? In den Gemeinschaften mit der Welt einfach aufgehen. Ich kann natürlich zu einem Jahrgangstreffen gehen. Das ist uns Christen nicht verboten. Aber ich werde mitgeprägt, wenn ich dann hinhocke, wie die anderen auch, und einfach mitschwätze und mittrinke und das Ganze dann ausartet, werde ich einfach mitgeprägt. Wenn ich aber irgendwann an diesem Abend, am besten im Umkreis des Eingangs, gleich darauf hinweise und sage, Leute, wenn wir unsere 50er-Feier vorbereiten oder 60er-Feier, da gehört es doch dazu, dass wir gemeinsam in den Gottesdienst gehen, dann setze ich schon eine andere Prägung. Dann kann ich Linien ziehen, ich Linien bestimmen. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass ich mich irgendwie aufdränge und sage, wenn wir da beim Klassentreffen sitzen, jetzt singen wir, was weiß ich, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das singen wir in der Gemeinde, sondern wenn ich mit den Menschen dieser Welt zusammen bin, dann werde ich klug sein wie eine Schlange und ohne falsch wie die Taube und das Gespräch nun so lenken, dass es bald auch bei etwas vom Evangelium ist. Aber nicht mich einfach mitprägen lassen. Das Mitprägen findet heute so statt, dass ich einfach kritiklos auch in den Kasten schaue. So werde ich geprägt. Ich mache euch einmal einen Vorschlag. Normalerweise ist es ja so, wenn man einen Christen fragt, schauen sie eigentlich auch Fernsehen, dann sagt er nur die Nachrichten. Gut, also, ich mache Ihnen den Vorschlag, schauen Sie mal mehr an als die Nachrichten. Nehmt ein weißes Blatt Papier. Und da schreibt ihr untereinander die 10 Gebote drauf. Nur die 10 Gebote. Ihr könnt sie abschreiben. 2. Mose 20, 5. Mose 5 stehen die. Und dann schaltet den Fernseher ein. Da müsst ihr einen Tag Urlaub nehmen. Das Programm beginnt nämlich jetzt schon morgens um 9. Und schaltet ihn erst aus, wenn das Testbild kommt. Ihr lasst ihn ganz durchlaufen. Einen Tag. Und dann macht ihr jedes Mal, wenn in einem Film, oder einem Sketch oder was da alles kommt, bis hin zum Kinderprogramm, ganz offensichtlich ein Gebot Gottes verletzt wird, macht ihr einen Strich bei dem betreffenden Gebot. Wer das einmal getan hat, wird erkannt haben, welche Verführungs- und Prägungsmacht im Fernsehen steckt. Welche Verführungs- und Prägungsmacht? Heute muss man so sagen, Jesus sagt, Mord, Ehebruch, Hurerei, unreine Gedanken kommen aus dem Herzen des Menschen. Sie kommen heute in geballter Ladung aus dem Fernsehen. Ich möchte jetzt nicht das Fernsehen verantwortlich machen. Das Problem des Umgangs mit dem Fernsehen ist immer der Knopf. Nicht der Fernseher selber, der ist nicht böse, der kann nichts dafür. Sondern unser Problem ist nur dieser kleine Knopf. Heute ist es uns so einfach gemacht, wir brauchen nicht mal mehr aufstehen. Du kannst vom Platz aus machen, nur so, klipp, da ist der ganze Spuk weg. Hast du eigentlich den Mut? Hast du den Mut? Und beobachte dein zweites heute, wie in ganz großem Maße auf vielerlei Wegen das Okkulte Eingang findet unter uns. Über alle Medien. Das sieht man in den Druckerzeugnissen, ist im Radio da, ist im Fernsehen da. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe für Christen, dass wir hier protestieren. Protestieren. Diese Fernsehwerbung mit diesem Auto, dass einmal der Teufel hat mit seinen Engeln eins gebaut und dann der Petrus und die Engel und waren beides überraschend Forts oder was weiß ich, also das beste Auto, das es gibt. Diese Werbung wurde abgesetzt, weil Menschen protestiert haben. Ich war selber, darf ich das nur noch so am Rand sagen, ich war selber für ein Vierteljahr lang Hilfsredakteur beim Rundfunk in Baden-Baden. Für den Rundfunk gilt, eine einzige Zuschrift auf eine Sendung wird statistisch als Meinung von ca. 5000 Leuten aufgefasst. Fürs Fernsehen gilt eine Zuschrift, jetzt meine ich nicht den Anruf, der Anruf zählt längst nicht so viel. Wenn jemand zum Papier und zur Feder greift und schreibt, und seiner Kritik Luft macht, eine einzige Zuschrift im Fernsehen zählt für über 20.000 Zuschauer. Wir trauen uns nur nicht. Wir trauen uns nicht. Wenn damals als Horst Marquardt das Wort zum Sonntag einige Male gesprochen hat, im Fernsehen, Wenn da nur 500 Leute in der Bundesrepublik, nun nicht in einer abgekarteten Aktion, sodass man den Vordruck hat und braucht nur noch den Namen drunter zu setzen, lieber Herr Intendant, dieses Wort zum Sonntag war hervorragend, ich möchte, dass man ihn öfter sieht, ihr, und dann hätte man, das hätte man gesehen, das ist abgekartet, dann zählt es nichts. Wenn ich ganz spontan zur Feder gegriffen hätte oder zur Schreibmaschine und geschrieben hätte, das war hervorragend. So möchten wir das Wort zum Sonntag haben. Wenn es nur 500 Leute gewesen wären, Horst Marquardt wäre regelmäßig im Fernsehen. Wir haben einen ganz großen Einfluss, sofern wir ihn nützen. Das heißt, sich nicht mitprägen lassen. Wenn in der ganzen Bundesrepublik, ich habe manchmal gedacht, es ist die Sodom-Situation. Wenn in der ganzen Bundesrepublik nur circa 2000 Leute eindeutig protestiert hätten, zum Beispiel gegen Dallas, wäre diese Sendung aus dem Programm des Fernsehens geflogen. In Sodom hätten es nur 10 sein müssen, die sich nicht mitprägen lassen. So weit ist Gott runtergegangen. Gell, wir Christen, gerade wir Evangelikalen, wir jammern sehr schnell über die Sittenverderbnis und den Zerfall und wie das alles aussieht. Aber wir rühren uns nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Lot dort in Sodom in seinem Haus saß und hat oft den Kopf in die Hände gestützt gehabt und drüber gejammert, was für sodomitische Zustände in dieser Stadt herrschen. Aber er hat in den ganzen Jahren, wo er in Sodom gewohnt hat, nicht einen einzigen Menschen dazu gewonnen. Er hat sogar seine eigenen Schwiegersöhne nicht überzeugen können, der Lot. Denkt, der hat sich mitprägen lassen. Stellet euch nicht dieser Welt gleich. Das geschieht ja gar nicht in grober Sinne, sondern das geschieht ganz unmerklich. Dass ich handle, wie alle handeln. Jetzt fünftens, wie geschieht die Erneuerung der Sinne? Was ist das jetzt? Umgestaltet, hineingestaltet in die Jesusart. Was noch?
Indem ich immer Briefe mache, der Wille Gottes ist.
So geschieht die Erneuerung, dass ich nach dem Willen Gottes frage. Jawohl? Bitte? Jawohl. Was Luther übersetzt hier mit Sinn, durch Erneuerung eures Sinnes, was heißt denn Sinn? Was meint er damit? Geist? Die ganze Person, eigentlich steht hier im Griechischen Nous, das heißt Wille. Durch Erneuerung eures Wollens. Und die Person ist ja Person durch den Willen. Dort setzt also die Erneuerung, das neue Leben an meinem Willen. Denn vom Wille kommt es ja zum Tun. Wo ich den neuen Willen habe, ich will, was Gott will, da wird sich mein Leben verändern. Was gestaltet mich denn um? Der Heilige Geist, das Wort Gottes, der Heilige Geist, der durch das Wort Gottes wirksam wird. Schlichter Zusammenhang, willst du, dass dein Leben sich wirklich verändert, dann musst du diese Kraft an dich heranlassen. So ganz einfach, wenn du sagst, ich bin dreckig, ich muss mich dringlich waschen, aber du gehst ständig dem Wasser aus dem Weg, was geschieht dann? Dann bleibt man dreckig. Vielleicht trifft dich per Zufall mal ein Regentropfen, aber mehr geschieht nicht. Da kannst du oft und oft jammern und sagen, Mensch, ich bin so dreckig, ich muss dringlich mich waschen. Aber machst einen riesen Bogen um die Dusche. Bleibt man dreckig. Wenn ich sage, in meinem Leben, da ist das und das, was mich so belastet, das will ich gar nicht, da will ich frei werden und gehe dem Wort Gottes ständig aus dem Weg, wird sich nichts ändern. Wird sich nichts ändern. Ja. Wenn ich nicht trinke. Und zwar das Wort Gottes in allen Formen, wie es auf mich zukommt. Wenn ich will, dass mein Tag durchgestaltet wird vom Herrn nach dem Willen Gottes und nehme mir morgens keinerlei Zeit zum Gebet und zur Bibel lese, dann bleibt es beim guten Vorsatz. Dann bleibt es beim guten Vorsatz. Ich muss diese Kraft auch an mich heranlassen. Es ist zu wenig, nur von ständigen Kleinhäppchen zu leben. Schnell nach dem Aufstehen, bevor der Kaffee vollends aufgebrüht ist, durchgelaufen durch die Kaffeemaschine, in schneller Eile noch Losung und Lehrtext. Und wenn du aus dem Haus gehst und ins Auto einsteigst, dann weißt du schon nicht mehr, was da stand. Das ist zu wenig. Ist gut, dass zwei Bibelworte meinen Tag begleiten, aber diese Bibelworte sollen auch in mich eindringen dann. Dass wir wirklich das Wort Gottes an uns heranlassen, so geschieht Veränderung. Denn dieses Wort wirkt. Mein Wille ist viel zu schwach, mein eigener. Dieses Wort, das gibt mir Kraft und Richtung, dass es mich verändert, dass mein Wille sich erneuert. Darum steht hier im Griechischen, Luther übersetzt, ändert euch, im Griechischen steht, lasset euch umdrehen, lasset euch ändern. Aber das geschieht nicht ohne meine Einstimmung, deshalb ist die aktive Übersetzung durchaus richtig. Ich habe es ja manches Mal so gesagt, wir brauchen fette Christen, die das Wort Gottes im Übermaß essen und richtig Speck ansetzen. Wir essen so wenig vom Wort, so wenig. Da hat mancher, die meisten, die sonst sehr, sehr bewusste Christen sind, aber das war ihnen dann doch zu viel. Am Heiligabend, Sonntag, morgens in die Kirche, frühen Nachmittag in die Kirche, nachts um 10 Uhr nochmal in die Kirche, am nächsten Morgen gleich wieder in die Kirche, am zweiten Feiertag nochmal in die Kirche. Und dann kam schon wieder Silvester, morgens in die Kirche, abends in die Kirche, es war auch ein Sonntag, Neujahr, schon wieder in die Kirche, sie waren ganz weg. Ich frage nur so schlicht, ist denn auch so, wenn es heißt, morgens Frühstück, dann schon wieder essen um 12 und schlag mich das Blechli um 6 schon wieder, dann kurz geruht und schon wieder Frühstück. Wir haben es verlernt, geistlich zu essen. Das haben wir verlernt. Ja, sollte nicht sein. Die Predigt, der Gottesdienst, das sollte als eine ganz große Möglichkeit angesehen werden, wenn an einem Sonntag gleich zweimal möglich ist, an Heiligabend dreimal möglich ist zu predigen. Wisst ihr, noch unsere Väter vor 60, 70 Jahren, da war morgens Gottesdienst, vorm Gottesdienst in vielen Gemeinden, fast in allen, die sogenannte Christenlehre. Und zur Christenlehre, da musste nicht nur die Neukonfirmierten kommen, sondern alle ledigen Söhne und Töchter. Die kamen. Dann war zunächst Christenlehre eine Stunde, dann kam der Gottesdienst und am Nachmittag war Wiederholung der Predigt eine Stunde. Unsere Brüder und Schwestern in der Sowjetunion, die feiern ihre Gottesdienste über viele Stunden. Kürzer wie 3 Stunden ging keiner. Ich habe es erzählt, es ist mir zum ersten Mal im Leben passiert, damals dort in Alma-Ata, als ich auf die Kanzel ging. Der Gottesdienst hatte schon über 2 Stunden gedauert und die Gemeinde hat es gewagt, obwohl es damals noch streng verboten war, dass ich predigen durfte. Und dann kam schnell noch der Gemeindeleiter auf dem Weg zur Kanzel und hat mir zugeflüstert, aber Bruder, nicht unter einer Stunde. Herrlich, die können noch essen. Auch unsere Brüder und Schwestern in Indien, wenn unser Singh kommt, da habe ich jedes Mal Mühe. Da wird er also eingeladen zu einer Veranstaltung und dann schaut er mich schon immer an und sagt, 3 oder 5 Minuten. Weil so wird dann immer gesagt, wir bitten den Bruder Singh um ein Grußwort und dazu wird gesetzt, aber höchstens 5 Minuten. Und Singh sagt immer, was soll ich in 5 Minuten sagen? Er predigt in Indien circa 90 Minuten, wenn er predigt. Und auch das ist eine Ausrede, wenn man sagt, was einer in 5 Minuten nicht sagen kann, kann er in 90 auch nicht. Doch, das Wort Gottes kann man schon entfalten. Aber da wird mir das immer wieder bewusst. Auch fremde Christen werden sauer, wenn die Predigt länger wie eine halbe Stunde geht. Essen, essen, das Wort nehmen. Sonst geschieht keine Erneuerung. Geschieht keine. Sechstens, wie prüft ein Christ recht? Jetzt müssten alle Mickes-Leute losschießen. Ist hier aus dem Text, jawohl. Aber ich meine jetzt, die Maßstäbe des Prüfens ist hier gemeint. Wie prüft ein Christ recht? Erstens an der Schrift. Das ist der Rahmen, aber inhaltlich heißt es ja, ich kann nur erfahren, was recht ist vor Gott, wenn ich seinen Willen kenne. Und den Willen Gottes höre ich in der Schrift, im biblischen Wort. Prüfung geschieht zunächst anhand vom biblischen Wort, das ist der vorgegebene Maßstab. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch so klappt, wie der Mittwoch vor 8 Tagen, vor 14 Tagen. Ich behaupte, dieses Pult hier ist 63,8 Zentimeter lang. Widerspricht mir jemand? Bitte? Wer hat einen Maßstab? Ja, warum haben Sie keinen Zentimetermaß dabei? Wer hat einen Maßstab dabei? Also ihr müsst das alles so annehmen. 63,8 cm. Weil niemand hat einen Maßstab dabei. Ah, wenigstens ein kleiner, mit dem könnte man. Gut, jetzt messen wir mal geschwind nach, komm. Also ich habe gesagt 63,8. Warum gerade 17? Ach, das ist auch gefatzt.
Nein, das ist genau das Maß, das ins Näpple passt.
Ist 70,4. Ist wenigstens gut geschätzt. Ich kann jede beliebige Aussage machen über Gott und Christus, Sünde. Wenn jemand seine Bibel nicht kennt, kann er es nicht nachprüfen. Ich muss den Maßstab haben. Unbedingt. Nur so kann ich prüfen. Ich kann einem anderen nicht etwas glauben, allein deswegen, weil er Pfarrer ist. Wir haben als Christen eine Prüfpflicht anhand des biblischen Maßstabes. Nur so. Da kann einer kommen, mir ist es einmal so passiert, in Hamburg in der U-Bahn, in einer Unterführung stand ein junger Mann, hat ein Schild hochgehalten, ich bin Jesus. Ich habe dann welche mit ihm gesprochen, weil mich das schon interessiert hat. Dann hat er gesagt, jawohl, ich bin Jesus, der wiedergekommen ist und jetzt verkündige ich, ab jetzt geht's nicht mehr auf die sanfte Tour, jetzt geht's mit Gewalt. Nun, ich konnte ihm seinen Anspruch, ich bin Jesus, ja nicht widerlegen. Das konnte ich nicht. Aber ich konnte zu ihm sagen, das weiß ich gewiss, dass der Jesus, den uns die Bibel beschreibt, der sind sie nicht. Weil der hat ausdrücklich gesagt, stecke dein Schwert in die Scheide. Der wollte nichts mit Gewalt zu tun haben. Und das hält er durch in alle Ewigkeit. Da ist nichts in der Bibel gesagt, dass er wiederkommt, um das Schwert zu nehmen. Das ist nun ein grober Fall. Aber Verführung begegnet uns auf viel, viel feinere Weise heute. Auf viel feinere Weise. Wenn wir da nicht die Schrift an der Hand haben und unsere Bibel kennen, sind wir dem ausgeliefert. Sind wir dem ausgeliefert, auf allen Gebieten. Das ist also unser erster, wichtigster Maßstab. So prüft ein Christ recht, dass er anhand des biblischen Wortes prüft. Stimmt es mit dem biblischen Wort überein? Gibt noch einen zweiten Maßstab, den uns die Bibel gibt. Bitte? Die verrechne ich jetzt unter das biblische Wort. Es kann keiner sagen, der Herr hat mir aufgetragen, in Zukunft ohne Bezahlung einzukaufen. Das kann er nicht sagen, weil es ganz einfach ein Gebot gibt, du sollst nicht stehlen. Am Vorleben, wie Jesus gelebt hat, jawohl, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus selber. Was heißt jetzt das? Ja. Also jetzt kommen alle diese Früchte und die haben wir vor uns liegen. In Galater 5, Vers 22, da steht zwar die Einzahl, die Frucht des Geistes ist Liebe. Aber wie sich diese Liebe entfaltet, Das wird jetzt ausgeführt, nämlich wie? Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das sind Früchte des Geistes. Das heißt, ich kann jemand daran erkennen, ob er wirklich von Gottes Geist her redet und von Gottes Geist getrieben ist, ob er auch Freude um sich verbreitet. Das ist auch ein Masch auf seine Frucht. Oder ob es einem in dessen Gegenwart immer friert. Manche Christen verbreiten wirklich Echtlätschigkeit um sich. Da wird es ihm richtig Angst und weh. Kennen wir das unter uns, diese einander anreizende Freude? Und diese Freude wächst aus dem Dank. Wo Christen sich treffen und es wird nur gejammert, da geht es hinter sie für sie, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir können schon an diesen Früchten prüfen, ist das der Geist Gottes? Da müssen wir Galater 5, 22 kennen und andere Früchte. Wird der Leib auferbaut oder werden Spaltungen vollzogen? Denn der Geist Gottes sammelt. Der Geist Gottes zertrennt nicht Brüder und Schwestern, die im Bekenntnis einig sind. Da ist ein Ungeist dann drin. Es gibt noch einen dritten Maßstab, aber der ist sehr schwierig. Das heißt nämlich, aus welchen Motiven heraus handelt der andere. Das ist sehr schwer für uns zu beurteilen. Aber es wird doch an manchen Stellen sichtbar. Wenn einer aus Ehrsucht heraus mitdient und mithandelt in der Gemeinde, wird er das auf lange Zeit nicht verbergen können. Das wird er nicht verbergen können. Das merken die anderen dann, wenn er beleidigt ist, wenn man nicht genug bedankt. Oder Paulus kann sogar sagen, ich diene nicht um Gewinnes willen. Das gibt es auch. Das gibt es auch. Dass das ein Motiv ist. Ich war noch nie in Amerika, aber das, was ich da höre mit diesen Fernsehpredigern und was da durch die Presse geht, ich genieße es mit Vorsicht, denn ich weiß nicht, ob das immer so objektiv berichtet ist, aber da muss schon einiges um Gewinnes willen sein. Ich habe das einmal erlebt bei einer Veranstaltung, bei einem sogenannten Heilungsprediger in Killesberg. Der ist also als erstes rausgekommen und hat uns da alle begrüßt damals. Und dann hat er gesagt, so, jetzt gehen die Spendenkörbe durch. Es kostet ja auch Geld, so eine große Halle zu mieten. Dann wurde gespendet und nach einer Viertelstunde war die Gesangsgruppe und so. Dann kam er wieder und hat gesagt, Brüder und Schwestern, es reicht noch nicht. Wir müssen noch einmal sammeln. Dann ging die Körbe wieder durch und zum dritten Mal hat er gesagt, es muss der Betrag noch voll werden. Also da war ich für diese Predigt zu. Das war sicher auch um Gewinnes willen. Aber einen anderen auch an seinen Motiven messen. Was treibt ihn denn im Tiefsten an? Letzte Frage, wie erkenne ich Gottes Willen? Durch das Wort der Schrift. Was noch? Ich muss zuerst fragen. musst du erst fragen. Und dann auch bereit sein, die Antwort anzunehmen. Kennt ihr dieses Beispiel, wie ein Mann, so eine Händlerin, die zogen ja früher da mit den Tragkörben durch die Dörfer, beobachtet, sie kommt an einen Kreuzweg. Da gehen 4 Wege ab. Jedes führt in ein anderes Dorf. Und dann sieht er, wie diese Frau den Korb abstellt und nimmt ihren Stock und wirft ihn in die Luft. Dann fällt er runter, dann hebt sie ihn auf und wirft ihn noch einmal in die Luft. Und wieder hebt sie ihn auf und schmeißt ihn zum dritten Mal. Und dann bleibt er liegen, sie nimmt ihn und geht entschlossen in eine Richtung. Er spricht sie an und sagt, gute Frau, was haben Sie denn gerade gemacht? Dann hat sie gesagt, ja wissen Sie, es sind 4 Wege. Ich kenne alle 4 Dörfer nicht. Da habe ich gedacht, lasse ich einfach mal entscheiden, ich werfe den Stock in die Luft und wo das dicke Ende hinfällt, da gehe ich hin. Hat der Mann gesagt, ja das verstehe ich, aber warum haben Sie das 3-mal gemacht? Und da hat sie gesagt, ich habe so lang geworfen, bis der Stock dorthin fiel, wo ich wollte. Den Willen Gottes erkennen, da gibt's, ich sage einmal ein bisschen gehässig, gibt's manche Dauerläufer der Seelsorge. Die gehen von einem Seelsorger zum anderen, bis sie den finden, der sagt, grad so wie du's machst, ist recht. Da sind sie zufrieden. Es dauert oft lang, aber sie haben dann doch Erfolg. Den Willen Gottes erkennen, nicht meinen Willen durchdrücken. Ich erfahre den Willen Gottes aus dem biblischen Wort, ich erfahre ihn auch durch Brüder und Schwestern. Durch Übereinstimmung, wo mir andere zustimmen und mir ihren Rat geben. Wichtig zum Beispiel, wenn jemand auf dem Weg in einen hauptamtlichen Dienst ist, dass er die Begleitung und die Beratung von Brüdern und Schwestern hat oder überhaupt im Verkündigungsdienst. Und drittens, ich erfahre den Willen Gottes, indem ich seine Führung mitgehe. Ich kann auch manches Mal so beten, dass ich sage, Herr, hier gibt es weder eine klare Weisung in deinem Wort, noch haben mir andere jetzt so raten können, dass ich wirklich wissen kann, jetzt bitte ich dich für mich und mach andere Wege zu, die du nicht willst. Das kann ich auch bitten. Dass ich sage, Herr, du weißt, es steht nun das an, ich habe gar keine große Möglichkeit, jetzt hier genauer zu entscheiden, Herr, ich mach's jetzt so und bitte dich, stopp mich, wenn's nicht recht ist. Das tut er auch. Noch eine letzte Möglichkeit, es gibt natürlich auch die Gideon-Möglichkeit. Er legt ein Fell aus. Das würde ich aber nicht jeden Morgen machen. Das wäre auch nicht biblisch. Aber in bestimmten, wichtigen Entscheidungen deines Lebens darfst du dieses Fell auslegen. Ihr wisst ja, Gideon hat gesagt, Herr, wenn's, ich lege das Fell raus und wenn es morgen früh ums ganze Fell rum nass ist und nur das Fell trocken, will ich gewiss sein, dass es dein Wille ist. Und so war's. Dann hat er noch einmal gesagt, ich lege das Fell raus und wenn du am nächsten Morgen nur das Fell nass ist und alles andere drumherum trocken, dann will ich's und Gott hat's wieder getan. Ich kann auch manches Mal ein Fell auslegen. Mancher tut das in der Frage, wer zu mir ein ganzes Leben gehören soll. Keine schlechte Grundlage für eine Ehe, wenn ich ein Fell ausgelegt habe. Es hält viel. Mancher tut das in der Frage des Berufs. Es kann schon immer wieder sein, aber der Normalfall ist es nicht. Der Normalfall ist, der Wille Gottes ist gesagt im Wort. So, jetzt machen wir Pause. 10 Minuten. Und dann fasse ich noch kurz zusammen. In gewisser Weise kann man zeigen, an manchen Stellen, dass das, was die Bibel sagt, doch einen Tiefgang besitzt, der anderen Religionen abgeht. Das kann man. Man kann das zeigen, gerade an der Frage, wer ist eigentlich Gott? Den Muslim fragen, hast du Angst vor Gott? Die Antwort wird sein, ja. Und dann kann ich sagen, du schau mal, unser Glaube, der fordert uns auf, Liebe zu Gott zu haben, nicht Angst. Gott will nicht gefürchtet sein, sondern geliebt sein. Das wird auch einem normalen, ganz normalen Menschen einsichtig sein, dass das in gewisser Weise besser ist. Und so kann ich an manchen anderen Punkten das noch deutlich machen. Aber, und das möchte ich genauso klar sagen, letztlich stehen wir in einer Auseinandersetzung, wo jeder auf seinem Standpunkt beharren kann. Durch Argumente werde ich nie einen anderen dazu bringen können, dass er wirklich glaubt. Der Glaube kommt nicht aus der Argumentation und aus der besseren Überzeugung, sondern der Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes, aus der Lebensübergabe. Nicht, wenn ich etwas da oben eingesehen habe, werde ich Christ, sondern wenn ich mich Jesus Christus übergeben habe, bin ich Christ. Und deshalb sagt Jesus auch, er hat ja viel argumentiert mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und darum sagt er zu ihnen nicht, anerkenn doch, dass meine Gedanken logischer, folgerichtiger, besser sind als eure, sondern er sagt, wenn jemand meine Worte, meine Lehre tun wird, der wird inne werden, ob meine Lehre von Gott sei oder von mir. Tun wird. Jedes Gespräch in der Auseinandersetzung zwischen den Religionen endet deshalb letztlich in dem, dass ich sage, ich kann dich nur einladen, lass dich mal drauf ein. Fang an, vertrau darauf, dass das so ist und dann wirst du erleben. Dann wirst du erleben. Aber auf der reinen Argumentsebene stehen wir in der freien Konkurrenz. Der freien Konkurrenz. Darum sagt ja Jesus auch, und das ist sehr wichtig, die Welt wird uns als Christen nicht an unserem Bekenntnis erkennen, sondern dass ihr Liebe untereinander übet. Das zieht zuerst an, der gelebte Glaube. Das Bekenntnis, da kennen wir uns untereinander. An der geübten brüderlichen Liebe, an der Geistesfrucht erkennt uns die Welt. Und das hat mir zum Beispiel, ich will es einmal so sagen, mich hat das schon angefochten. In solch einem Land mit 700 Millionen Menschen in Indien oder weit über 100 Millionen in Pakistan. Und ich habe mir immer überlegt, Mensch, da gibt es Massen von Leuten, die wissen nichts von Jesus, die wollen auch nichts wissen. Die leben in ihrer Religion. Und das soll alles nicht sein. Es war mir immer wieder eine Anfechtung. Und dann kam ich einmal, habe ich mit einem Missionar, bin ich durch die Hauptstadt in Pakistan, durch Rawalpindi gegangen, da in das Slumviertel. Und da kam mir ein Mann entgegen. Das heißt, er kam nicht entgegen, der hüpfte mir entgegen. Der hatte keine Arme und Beine mehr. Und da hatte er sich alte Autoreifen, Stücke von Autoreifen hingebunden, also hier, so ein Stück Reifen hier und dann den Beinstumpen. Und dann ist er wie ein Stehaufmann. So ist er über die Straße gehopst, einmal von der einen Schulter auf den anderen Stumpen und es sah wirklich grotesk aus. Und das hat mich so entsetzt, ich habe mich nur hingesetzt und zu dem Missionar zu dem Peter Sewald gesagt, Mensch, gibt es für solche Leute bei euch hier in Pakistan keine Hilfe oder ein Heim oder irgendetwas? Und dann hat er mich angesehen und hat gesagt, weißt du, Menschenliebe oder Barmherzigkeit gibt es in dieser Religion nicht. Ihr könnt in ganz Indien suchen, ob es irgendwo ein Krankenhaus gibt, das Hindus gebaut haben, zum Beispiel für Leprakranke. Nein. Ihr könnt in ganz Indien suchen, ob es eine Anstalt gibt für Behinderte, geistig oder körperlich Behinderte, die von Hindus eingerichtet worden wären. Nein. Da wird die Brutalität, die tiefste Brutalität dieser Religionen deutlich. Das hat mich persönlich am meisten überzeugt und das ist nun nicht das Bekenntnis. Man kann mit Hindus hervorragend, so wie es zum Beispiel der Freiherr von Weizsäcker, nicht der Bundespräsident, der Bruder gemacht hat, über Wochen hinweg über Gott und die Welt diskutieren und große Einsichten gewinnen. Aber dort zeigt sich das Wesen einer Religion. Wie geht sie mit den Menschen um? Das war für mich überzeugend. Sonst noch eine Frage? Die Perle nicht vor die Säue werfen, was meint Jesus damit? Die entscheidende Frage ist natürlich, weil die Perle, was das ist, das wissen wir. Das ist das Wort Gottes. Wer sind die Säue? Das ist die Frage. Wen bezeichnet Jesus als das? Es heißt an einer anderen Stelle, in der Parallelstelle im Evangelium, da ist das Gleiche gemeint, die Hunde. Kynos, Hunde. Aus dem Alten Testament, in den Sprüchen steht die Stelle, wer Gott verspottet, ich kann es jetzt nur sinngemäß zitieren, der ist wie ein Hund. Das meint also, wenn Jesus dieses Wort aufgreift aus den Sprüchen, wenn ein Mensch bewusst und willentlich und anhaltend das Wort Gottes verspottet, soll ich es nicht vor ihn bringen. Dann soll ich schweigen. Das ist nicht die Regelsituation, aber es gibt immer wieder Situationen, ihr wisst das sicher in euren Betrieben. Da gibt es Kollegen, viele Kollegen sind sehr aufgeschlossen dafür. Die können zwar lang nichts damit anfangen und sagen auch manchmal, ah, jetzt kommt er wieder mit seinem frommen Tick oder irgendwie sowas, aber dann gibt es andere, die sind wirklich gehässig, gemein, obszön gegenüber dem Wort. Und zwar ständig. Da werde ich auch am Anfang immer wieder etwas sagen. Aber wenn ich merke, wie das sofort verdreht wird und wieder gemein gemacht wird, dann werde ich anfangen zu schweigen. Dann werde ich schweigen. Für mich ist mit eingeschlossen in dieses Wort, dass wo ein Mensch sich benimmt, ich sage es jetzt ganz wörtlich, wie ein Schwein, dass ich dort nicht mit dem Wort Gottes komme. Und das heißt ganz direkt, wenn jemand unter Einfluss von Alkohol oder Drogen steht, ist schlecht, ihm ein Zeugnis zu geben. Da halte ich den Mund. Da halte ich den Mund. Da trinkt man gar nicht mehr durch. Das ist aussichtslos, ist nutzlos. Sonst noch eine Frage? Sind alle Fragen erlaubt? Ja, nun, es sind natürlich Wurzeln, dass der Fasching kommt aus dem germanischen, mythologischen Umfeld bei uns und dient der Vertreibung von Geistern und all diesen Dingen. Es ist dann christianisiert worden und übernommen worden als vor der Bußzeit noch einmal in allen Spielarten sich zeigen, aber nicht wirklich, sondern mit Masken. Ich würde so sagen, wir als bewusste Christen haben kein gesteigertes Gefühl, Fasching zu feiern. Das ist für uns kein Thema. Also ich würd mir blöd vorkommen. Oder anders gesagt, ich habe Wichtigeres zu tun, als Cowboy oder als Tarzan irgendwo einen Abend da zu sitzen. Habe Wichtigeres zu tun. Aber die Frage wird deutlicher, wenn es um unsere Kinder geht. Dann feiert man ja überall Fasching. In der Schule und im Kindergarten und der Kinderkirche noch nicht in der Regel. So bin ich dankbar. Aber wir sollten dann unsere Kinder, wir sollten abwägen. Entweder wir machen an den Tagen, wo das im Kindergarten ist, ein anregendes, gezieltes Familienprogramm, das ihnen große Freude macht. Sagen das aber auch zur Erzieherin. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder einfach so da hineinschlittern. Oder wir wägen ab und sagen, unser Kind kann ruhig damit dabei sein, aber wir reden ganz ausführlich mit ihm darüber und zeigen ihm das. Aber ich muss es auf jeden Fall begleiten. Der Gottesdienst. Der Apostel schreibt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.